Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Bildungspodcasts. Hier sind Alexander Wolf
und Daniel Podol. Guten Abend.
Beim letzten Mal hatten wir so etwas wie ein kleines Jubiläum. 10 Folgen. Hättest du das gedacht, als wir angefangen haben?
Ich habe gar nicht so weit in die Zukunft geschaut, aber ich habe schon damit gerechnet oder gehofft, dass wir das nicht bloß so 2-3 Folgen machen, dass es dann tatsächlich 10 geworden sind. Ja, finde ich schon ein Erfolg für uns.
Ja, ich auch. Die Zuhörer wachsen mit uns mit. Also nochmal vielen Dank an euch, ja, dass ihr uns hört und abonniert habt. Das ist auch eine gute Rückmeldung und motiviert, weiterzumachen.
Ja, absolut, genau. Vor allem Motivation, dass man nicht so ganz im luftleeren Raum hier was aufnimmt, sondern dass das halt ja Hörer, also euch, findet. Und ja, wir wollen das gerne weiter fortsetzen, solange das so gut läuft.
Ja, heute mal wieder nur uns beide mal geguckt. Also wir haben tatsächlich von den 10 Folgen 5 alleine gemacht und 5 mit Gast. Und ich fand tatsächlich dieses Format mit Gästen auch gar nicht verkehrt. Das hat doch eine ganze Menge auch gebracht für mich oder für uns beide, waren uns ja einig, ja, dass man doch unterschiedliche Perspektiven bekommt und Dinge, die tatsächlich klar und einfach erscheinen, dann aus anderen Blickwinkeln doch nicht mehr so klar sind. Ich denke mal, wir haben auch eine ganze Menge gelernt in den letzten Monaten.
Ja, absolut. Und auch, wir machen das ja selbst so ein bisschen mit zur Frustbewältigung und hatten dadurch, dass wir die Externen dazu hatten, immer mal wieder einen neuen positiven Einblick in bestimmte Bereiche. Das hat mich auch unabhängig jetzt vom Podcast hier motiviert, im Lehrerjob immer mal wieder ein bisschen nicht nur die negative Brille aufzuhaben, die einem ja immer wieder gefühlt von außen aufgesetzt wird. Also insofern, ja, war das für uns ein cooles Erlebnis mit den Gästen. Und hin und wieder wird auch mal wieder so ein Einzelner, beziehungsweise ein Podcast mit uns Zweien gemacht werden. Aber wir gucken uns weiter um und würden uns auch über Feedback von euch freuen, wenn ihr sagt, ja, macht doch mal was in diese Richtung oder ich habe vielleicht sogar tatsächlich zu dem Bereich was zu sagen. Ich möchte mal in euren Podcast kommen. Meldet euch einfach bei uns. Wir sind da sehr offen.
Möglichkeiten, sich zu melden, sind die E-Mail, der Bildungspodcast, der Gmail, dann Facebook.
Genau, oder Twitter.
Die betreust du. Also man findet uns irgendwo. Wir sind noch nicht so besonders gut, aber ich denke mal, das ist vielleicht auch noch Projekt für dieses Jahr, dass wir da ein bisschen besser werden, was unsere Präsenz außerhalb des Podcasts angeht.
Das kommt dann noch.
Vor genau einem Jahr haben wir eine Folge zu Corona gemacht. Damals ging es um die Entscheidung, in Berlin Schulen offen zu halten. Ja, jetzt in der 5. Welle, da ist die Entscheidung ähnlich. Also die Schulen bleiben offen. Jetzt ist tatsächlich ein Konsens in ganz Deutschland, die Schulen sollen offen bleiben. Und wir sind keine Corona-Experten, also es soll jetzt nicht darum gehen, das zu bewerten. Aber diese Corona-Krise ist doch immer wieder ein Brennglas, wie Schulpolitik funktioniert oder überhaupt Politik funktioniert. Und ich denke mal, die vergangenen Wochen waren sehr turbulent in den Berliner Schulen. Deswegen haben wir das jetzt als Anlass genommen, nochmal Corona zum Thema zu machen.
Ich weiß nicht, zum Einstieg habe ich gerade mal noch ein kleines Zitat gefunden, was ich mal kurz vorlesen möchte. Es geht um einen Brandbrief und der lautet wie folgt. Mehr qualifiziertes Personal, eine kostendeckende Finanzierung und bessere Infrastruktur. Das fordern die Belegschaften in einem Brandbrief. Die Lage sei katastrophal, man könne den Auftrag schlicht nicht erfüllen. Corona habe die Lage zwar verschärft, die Unterversorgung aber sei strukturell bedingt und habe schon lange vor der Pandemie bestanden. So, und tatsächlich ist das kein Brandbrief der Berliner Schulen, wie man denkt, was ja auch alle paar Monate mal wieder die Runde macht, sondern von den Berliner Kinderkliniken. Das fand ich insofern gerade ganz interessant, dass das ja zwei Bereiche sind, die mit Kindern arbeiten, wo dieses Brennglas, was du gerade auch beschrieben hast, das jetzt zwar aufzeigt, dass da katastrophale Zustände herrschen und so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, wir sind keine Corona-Experten, das stimmt, aber so die eine oder andere Sache kann man doch gerade auch jetzt in der Situation doch auch wieder kritisch wahrnehmen, geht mir jedenfalls so. Und ja, wir sind offensichtlich in dem Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung nicht nur schulischer Art, sondern auch auf der medizinischen Ebene offensichtlich an vielen Stellen so strukturell aufgestellt, dass diejenigen, die in diesem System agieren, das extrem kritisch wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, problematisch. Und man hat nicht das Gefühl, dass aus der Krise oder aus den Krisen, muss man ja schon sagen, die richtigen Schlüsse gezogen werden. Also dass man natürlich nicht personell und strukturell innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahre das Ruder rumreißt und völlig neues System aufbaut und alle Probleme löst, das ist auch klar. Aber eine Sache, die das Versagen auch zeigt, ist die Kommunikation. Tatsächlich in den letzten Wochen ist wieder so oft das Ruder rumgerissen worden und immer wieder hat man das Gefühl, dass die Akteure überrascht sind von dem, was auf sie zukommt.
Ja.
Und wie die Welle aussehen wird, war im Vorfeld klar. Dass Omikron die höchsten Fallzahlen hat, war auch klar. Die Einschätzung der Gefährlichkeit ist bis jetzt ja offen. Da muss man schauen. Aber dass im Prinzip jeder in dieser fünften Welle infiziert wird, davon war auszugehen. In den Schulen hieß es immer, wir testen, alles bleibt offen, wir machen so lange, wie es geht. Die erste große Bankrotterklärung war, dass Berlin nicht mehr oder die Schulen nicht mehr nachverfolgen, Kontaktnachverfolgung aufgegeben wird.
Ja, da kann ich direkt vielleicht noch was zu sagen. Da war es ja erst so, dass dieser Hygienebeirat letzte Woche Mittwoch beschlossen hatte, dass diese Nachverfolgung ausgesetzt werden solle. Und das aber begründet wurde in erster Linie nicht nur damit, dass das Robert-Koch-Institut dahingehend eine Empfehlung gegeben hat, sondern auch genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Gesundheitsämter meinten, ja, sie könnten die Kontaktnachverfolgung an den Schulen nicht mehr gewährleisten, worauf dann im Anschluss die Vereinigung der Oberstudiendirektoren, also der Schulleiter und Schulleiterinnen, wiederum eine Meldung rausgegeben hat, dass die Gesundheitsämter schon seit Monaten keine Kontakte an den Schulen mehr verfolgen, sondern dass das komplett an die Schulen delegiert wurde. Und ich weiß auch bei uns zumindest, an meiner Grundschule ist das so, dass wir das halt alles erfassen und dann lediglich noch Listen mit Namen hochgeben und die ganze Verfolgung, wer dann wo wie betroffen ist, hat die Schule geleistet tatsächlich. Und das finde ich schon eklatant, wenn dann sich Amtsärzte dann hinstellen und sagen, ja, aus diesem und diesem Grund müssen wir das machen. Und dann diejenigen, die eigentlich sich damit auskennen, dann sofort anschließend hier eine Pressemeldung rausgeben, sagen, ja, stimmt nicht. Das ist ausgedacht, Fantasie. Und das ist schon, genau wie du gerade gesagt hast, so diese Kommunikation miteinander in der Verwaltung von den verschiedenen Gremien und dann auch hinab in die Schulen, ist wirklich so von Chaos gezeichnet. Es gab ein schönes Zitat auf Twitter, wonach die Senatsbildungsverwaltung der einzige Arbeitgeber sei, der seine Mitarbeiter über Twitter, RBB oder den Tagesspiegel über die Dienstpläne des nächsten Tages informieren würde. Und tatsächlich war es genauso diese Woche, dass wir am Montagabend die Info bekommen haben, ja, übrigens, liebe Kollegen, ab morgen früh ist die Präsenzpflicht ausgesetzt. Und dann drei Absätze tiefer, übrigens PS, es gibt für Eltern und Kinder keinen Anspruch auf eine Distanzbeschulung irgendeiner Form. Ja, auch weil das natürlich von Montag zu Dienstag nicht zu leisten ist. Das kam aber auch so ganz hinten runter, sodass man das Gefühl hat, okay, es bleiben jetzt also viele Kinder wahrscheinlich zu Hause. Letztendlich waren es gar nicht so viele, weil auch das für die Eltern viel zu kurzfristig kam. Aber ja, eine totale Chaos-Situation wieder mal.
Und da verschenkt eben die Politik, die Senatsverwaltung auch eine Möglichkeit, sich Vertrauen zurückzuholen. Ich glaube, in Anbetracht der Situation, auch in Anbetracht unseres Kenntnisstands und der Modelle, wo absehbar war, was auf uns zukommt, hätte man Plan A, Plan B vorbereiten können, Szenarien entwickeln und das, was jetzt, wie du sagst, ad hoc passiert ist, was dann über Nacht entschieden und mitgeteilt worden ist, einfach im Vorfeld kommunizieren können in irgendwelchen Wenn-Dann-Szenarien. Also, wenn 30% der Schüler Corona haben oder in Quarantäne sind, dann können die Schulen das und das machen. Aber sowas muss man sich im Vorfeld überlegen. Und dann, glaube ich, gewinnt man auch Vertrauen zurück. So ist wieder Vertrauen eingebüßt worden. Tatsächlich ein großes Problem, dass tatsächlich in den letzten Monaten auch nicht an den Plänen gearbeitet worden ist. Beziehungsweise nur auf Initiative der Schulen. Das haben wir ja in den vergangenen Wochen auch gehört, dass in Berlin viel Verantwortung auf die Schulen abgeschoben wird, was wahrscheinlich als ideal schön ist, dass man sagt, Schulen haben eine große Eigenverantwortung. Aber gerade in solcher Krise, glaube ich, muss man Szenarien entwickeln und die dann auch die Schulen bei der Umsetzung unterstützen. Also in der Schule meiner Tochter wurden zum Beispiel im letzten Jahr mehrfach wurde Digitalunterricht trainiert. Das heißt, die Schüler sind 3 Tage nach den Herbstferien zu Hause geblieben, beziehungsweise im vergangenen Jahr 1 Woche. Und dann wurde Online-Unterricht geprobt und evaluiert. Und das ist eine sinnvolle Maßnahme. Das heißt, Lehrer können sich weiterentwickeln, bestimmte Abläufe werden getestet und Probleme behoben. Und das, glaube ich, hätte man flächendeckend in Angriff nehmen müssen und einfach Schulen vorbereiten. Dann kann man natürlich auch viel entspannter in der jetzigen Situation sagen, wir machen eben die Schulen zu und es gibt Homeschooling. Ich glaube, dahinter steckt eben auch eine große Angst, die Schulen wieder zu schließen, weil dann das Versagen oder die Nichtvorbereitung wieder offensichtlich wird.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das hatten wir in dem Interview mit Frau Lasic. Die hatte ja damals aus uns auch so schön von der Politikseite als Einblick gezeigt, dass dieses Prinzip, dass die Schulen selbst entscheiden sollen und können, dürfen, wie sie in solchen Situationen umgehen mit dieser Krise, dass das zwar auf wahrscheinlich einigen Flussdiagrammen schon so enthalten ist, dass aber diese Möglichkeit, dass das auch gewollt ist, ja, dass die Schulen das halt machen dürfen oder auch machen sollen, auch von der Senatsverwaltung unterstützt wird, das ist mir zumindest gar nicht begegnet. Ich habe ein, zwei Meldungen gelesen, dass einzelne Schulleitungen so ein bisschen so, wie du das gerade beschrieben hast, gesagt haben, ja, wir machen das jetzt so. Ja, auch in gemeinsamer Entscheidung mit den Elternsprechern, mit den Beiräten. Und da, wo das tatsächlich der Fall ist, hat man das Gefühl, da fühlen sich die Leute gehört und sind einbezogen und agieren dann auch gemeinsam und letztendlich viel effektiver und effizienter, als das ja jetzt der Fall ist, wenn gesagt wird, naja, wir halten uns da an die Senatsbildungsverwaltung und die macht halt so lange nichts, bis die Amtsärzte irgendwas auslösen, was dann wiederum die Schulleiterin auf die Palme bringt, was dann wiederum die Amtsärzte auf die Palme bringt, dass die auf die Palme gebracht wurden von den Schulleitern und alle ja sind wie so ein zusammenfallendes Kartenhaus, wo dann keiner mehr eine Kontrolle drüber hat und irgendwas passiert. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was jetzt geplant wird für die Zeit nach den Winterferien, wenn ja absehbar ist, dass die Fallzahlen...
Du alter Optimist, wird was geplant, ja?
Ja, mal sehen, ob es soweit kommt. Ich habe hier noch gerade die aktuellen Fallzahlen dieser Woche. Die sind in meiner Altersgruppe an der Schule zwischen 4.500 und 4.700.
Die Inzidenz.
Pro 100.000, die Inzidenz genau. Bei deiner Zielgruppe ist er bei 3.100. Also bei etwa dem Doppelten bis Dreifachen von dem, was wir gerade in Berlin bzw. im Bund haben.
Ja, in Anbetracht, dass die Datenübermittlung und Nachverfolgung nicht wirklich reibungsfrei funktioniert, kann man wahrscheinlich gut und gerne noch ein paar Hunderte draufschlagen.
Ja, und allgemein wird ja angenommen, dass der Peak erst so, also hier in Berlin wird ja gehofft, dass das vielleicht so in 10, 12, vielleicht 14 Tagen der Fall ist, also nach den Winterferien. Das heißt, wir haben dann vielleicht nochmal doppelt so hohe Zahlen. Puh, naja, ich bin gespannt.
Ich glaube, es gibt zwei Kernfragen jetzt in der konkreten Situation. Die eine ist, wie gefährlich ist Omikron? Mhm. Und dazu können wir schlecht was sagen. Also das ist halt, da streiten sich die Experten. Die zweite Frage, wie ist dieses Dogma einzuschätzen, dass Schulen offen bleiben müssen? Und das Argument, was wir immer wieder hören, ist, dass viele Schüler darunter leiden und dass wir tatsächlich in den vergangenen anderthalb Jahren auch viele Schüler verloren haben, beziehungsweise jetzt unter großer Anstrengung wieder Rückstände aufgeholt werden müssen, beziehungsweise viele Schüler tatsächlich erstmal überhaupt wieder ins schulische Leben geführt werden müssen und dass ein erneuter Lockdown zu großen Schäden führt. Ich glaube, das ist ein valides Argument.
Ja, glaube auch, dass das ein valides Argument ist, aber es kommt halt aus meiner Sicht zu oft von denjenigen, die den Ist-Zustand jetzt über 15 Jahre lang mit herbeigeführt haben. Und in dieser ganzen Zeit gab es halt ja, Argumente, die zu einer Verschlechterung der Situation an den Schulen geführt haben. Oder es gab jedenfalls Handlungen, die zu dieser Verschlechterung der Situation geführt haben. Und wenn dann dieselben Akteure dann jetzt in der Situation sagen, ja, aber wir müssen ganz unbedingt aufpassen, dass die Abgehängten nicht noch mehr abgehängt werden, ohne dass das dann so ein bisschen von denselben Personen wenigstens in einen Kontext gesetzt wird, dass man gesagt hat, ja, wir haben das selbst versäumt. So ein bisschen Selbstkritik stünde da denjenigen sehr gut, um dann halt von dieser Position aus weiterzugehen, sagen, ja, wir müssen wirklich was ändern und wir müssen auch an dieser Stelle diejenigen abholen und mitnehmen. Und denn wer kennt denn diejenigen, die da abgehängt sind? Das sind letztendlich dann, wenn wir von oben weiter nach unten gucken, die am genauesten kennen, das sind die Klassenlehrer. Ja, und die sitzen da dann ohnmächtig und wissen nicht genau, was jetzt eigentlich von ihnen gewünscht wird und hören gleichzeitig, ja, es bleiben halt in Anführungszeichen, das wird immer so gesagt, es bleiben die Falschen zu Hause. Ja, was ich auch dann immer sehr, naja, sehr plakativ und ja, nicht differenziert genug finde. Wer sind denn die Falschen, wer sind die Richtigen und was ist das für ein Menschenbild dahinter, wenn man sagt, naja, die Falschen bleiben zu Hause, heißt das eigentlich die Leistungsstarken, die sich zu Hause das Homeschooling mit Computer leisten können, die bleiben zu Hause und, ja, nee, umgekehrt ist es, die kommen noch in die Schule und diejenigen, die eigentlich ohnehin schon in prekären Verhältnissen arbeiten und leben, die schicken ihre Kinder gar nicht mehr zur Schule. Ja, und warum nicht? Wieso nicht? Also ganz komplizierte Gemengelage.
Ja, und auch da ist ja eigentlich dieses Bild, dass Schulen am besten wissen, was für die Schüler gut ist und damit selber entscheiden können, richtig. Also jetzt müsste man ja sagen, die Schulen haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen und dann müssten Schulen ermächtigt werden, tatsächlich eigene Szenarien zu entwickeln und die müssen dabei unterstützt werden und entsprechend müssten auch Gelder, Personal, was natürlich überall knapp ist, in die Schulen gehen, wo tatsächlich der Präsenzunterricht für Schüler wichtig ist, beziehungsweise wenn das nicht möglich ist, die dann tatsächlich zu unterstützen. Ich glaube auch, das ist so ein Zwiespalt zwischen auf der einen Seite allgemein verlässliche Richtlinien, auf der anderen Seite den Blick eben für die spezifischen Bedingungen der Schulen. Und dieses pauschale Schulen müssen offen bleiben, ist, glaube ich, tatsächlich nicht in jedem Kontext die beste Strategie. Vor allem nicht, wenn man dann nach und nach umkippt und dann Hals über Kopf alles über Bord wirft, was man eigentlich mal gesagt hat.
Zumal es ja auch die Wechselmodelle gibt, die letztes Jahr schon genutzt wurden, die halt auch so ein Zwischending darstellen, die jetzt, wenn die vielleicht schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen wieder angelaufen wären, genau das, was wir jetzt haben, dieses Chaos, ja, hätte vermieden werden können, indem man halt rechtzeitig sagt, okay, das ist etwas, was wir schon gemacht haben, wir fangen jetzt damit an, weil wir können ja zwar nicht exponentiell denken, aber wir haben halt irgendwie bei uns in der Behörde auch zwei Mathematiker, die haben gesagt, das kommt so, wir glauben denen jetzt mal, weil die ganze Zeit schon recht hatten und setzen das jetzt mal prophylaktisch um. Einfach auch, das war, zählt jetzt ja nach wie vor auch, selbst wenn man sagt, ja, Durchseuchung passiert ohnehin, dass man sagt, flatten the curve, die Kurve etwas weniger steil ansteigen lassen und die Schule als Infektionstreiber ein bisschen rauszunehmen, wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee gewesen.
Naja, am Ende ist es dann doch das Prinzip Hoffnung. Also, dass man glaubt, naja, irgendwann ist es vorbei. Und dieses halbe Jahr war, glaube ich, für alle Kollegen auch extrem angespannt und belastend. Und überhaupt auch diese letzten anderthalb Jahre Corona mit den ganzen Unwägbarkeiten. Das heißt, man muss wirklich einen Rahmen schaffen, wo man sagt, man bereitet sich vor, man hat bestimmte Wochen, wo man Abläufe testet, wo man Unterstützung gibt. Und das darf halt nicht, das ist ja auch unser Thema, es darf halt nicht immer noch on top kommen. Also es kann nicht immer noch extra sein. Und das Gefühl haben, glaube ich, viele, dass diese Vorbereitung auf einen Wechselunterricht, auf Digitalisierung, dass das alles noch extra ist. Und da braucht man gute Strategien und die muss man üben. Also wie alles andere auch. Und das ist tatsächlich was.
Erstmal muss man sie haben und dann muss man sie üben.
Genau. Und das ist auch wieder ein anderes Thema, der Austausch. Es gibt ja Schulen, es gibt Lehrer, es gibt Gemeinden, die tatsächlich gute Lösungen gefunden haben. Und da fehlt auch so ein bisschen der Austausch und der Transfer. Das ist halt alles auf Einzelinitiative beruhend. Schwierig.
Ja.
Na gut, also zusammengefasst, man müsste vorausdenken und am Ende ist es wieder die Kommunikation. Also dass man sagt, wo stehen wir, was wird passieren? Wenn das eintritt, dann wird das und das passieren. Also das wäre das, was man sich wünscht für die Zukunft. Dass man einfach vorausschauend Alternativszenarien denkt und dann dafür auch schon Maßnahmen parat hat. Wie du gesagt hast, also dieses über die Abendnachrichten informiert zu werden, was am nächsten Tag passiert, ist natürlich eigentlich der Super-GAU, Kommunikations-Super-GAU.
Das wäre für uns auch sehr interessant, tatsächlich mal ein Interview mit einem Schulleiter oder Konrektor einer Schule zu führen und von der Seite nochmal einen Einblick zu gewinnen. Das ist auch schon länger auf unserer Bucketlist, die wir mal weiter abarbeiten wollen. Das wäre spannend. Auch nochmal ein kleines, wir sind jetzt auch, ihr merkt schon, wir sind jetzt auf dem Schwenk zurück zum Start, um das ein bisschen rund zu machen. Genauso interessant wäre auch tatsächlich nochmal ein, zwei Kollegen aus Brennpunktschulen zu uns zu holen, dass die nochmal berichten, wie es da abläuft. Teilweise ja auch gut organisiert, vielleicht auch nicht. Meine eigene Zeit an einer Kölner Brennpunktschule ist inzwischen so lange zurück, dass ich gar nicht mehr genau weiß, inwiefern das exemplarisch noch stimmt. Ich habe zwar bin immer im Gespräch mit vielen Kollegen und was ich da so höre, ist, dass es eigentlich nicht sehr viel besser geworden ist. Aber wie es konkret aussieht, gibt dann tatsächlich nochmal einen ganz tieferen Einblick als das, was wir jetzt hier gerade aktuell euch mitteilen können, weil wir an diesen Schulen einfach selbst nicht unterrichten.
Genau. Ja, das war heute eine kurze Folge.
Ja.
Ich denke mal, zur Corona-Krise 2.0 ist alles gesagt.
Und der Frust ist immer noch der gleiche oder jedes Mal bei jeder Schleife wie in so einem Spiralcurriculum noch mal ein kleines bisschen höher.
Zumindest alles das, was wir dazu sagen können.
Genau.
Die Hoffnung, dass es besser wird.
Das wäre schön.
Dass man tatsächlich irgendwann mal lernt. Na gut, Daniel, dann wünsche ich dir und euch schöne Winterferien. Erholt euch, bleibt gesund.
Ja.
Und bis zur nächsten Folge.
Dann ja, schöne Ferien. Erholt euch und wir hören uns wieder beim 12. Podcast. Macht's gut.